Dr. Age Talk. Der Podcast rund ums Älterwerden mit dem Dr. Age, Vincenzo Paulino und Gästen.
Nicole Althaus ist eine der renommiertesten Journalistinnen der Schweiz. Sie hat den legendären Mama-Blog erfunden und ist dafür 2010 zur Journalistin des Jahres gekürt worden. Heute schreibt sie für die NZZ am Sonntag die vielbeachtete Kolumne «Reifeprüfung». Darum passt sie natürlich bestens zu uns in Talk.
Dr. Age Talk. Unterstützt von Alma Casa. Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch.
Unser Gast ist die Journalistin Nicole Althaus. Aber bevor dass wir mit ihr reden und sie vorstellen, Vincenzo Paulino, Dr. Age, du bist auf die Idee gekommen, dass man Nicole Althaus einladen könnte, und zwar aufgrund von einer Kolumne. Was hat dich dort so fasziniert, triggert?
Ja, genau. Also ich habe in der NZZ am Sonntag vom, ich glaube vom 8. Februar war das, den Artikel oder diese Kolumne gelesen mit dem Titel «Die Debatte über das Alter braucht dringend eine Frischzellenkur». Also das hat mir schon mal so gefallen, und dann gab es da drin noch ein paar sehr gute Inhalte, aber auch so rhetorische, lustige Figuren, wie zum Beispiel, dass das Alter mehr als 50 Grauschattierungen hat, wo man sofort denkt an 50 Shades of Grey. Und da habe ich gedacht, also die Frau möchte ich gerne mal kennenlernen. Vielleicht hat sie ja Lust, auch in der Sendung dabei zu sein. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, Nicole Althaus.
Nicole, willkommen.
Danke vielmals, ich freue mich auch sehr.
Was müssen wir über dich wissen, wenn man dich noch nicht so kennt? Also viele, die meisten werden dich schon mal irgendeine Form gelesen haben.
Also persönlich muss man eigentlich nicht so viel über mich wissen. Journalistisch, eben wie gesagt, kennt man mich vielleicht ein bisschen. Ich bin Gründerin vom Mama-Blog. Also ich habe damals den Mama-Blog aufgebaut und dann auch ein paar Jahre lang betreut. Und dann habe ich lange die Gender-Kolumne geschrieben, 51% in der NZZ am Sonntag, wo auch ziemlich irgendwie viel zu reden gegeben hat. Und jetzt bin ich immer noch bei der NZZ, bin Gesellschaftsautorin im zweiten Bund, also Bund Report und Debatte, und habe eben die Kolumne mit dem Titel «Reifeprüfung» initiiert, wo es ums Alter geht, ein bisschen aus dem gleichen Impetus wie damals beim Mama-Blog.
Beim Mama-Blog hast du mir mal erzählt, hast du Überzeugungskraft gebraucht und er ist durch die Decke. Wie war es bei «Reifeprüfung»?
Ja, also es hat insofern ein bisschen weniger Überzeugungskraft braucht, weil natürlich Demografie allein schon für sich spricht. Mhm. Oder? Und dann kommt noch dazu, dass die NZZ und die NZZ am Sonntag beide jetzt nicht gerade irgendwie die grosse Zahl von 20-jährigen Leserinnen und Lesern haben, sondern schon eher ein älteres Publikum. Aber natürlich hat man dann das Gefühl, ja, das Thema, weißt, ich meine, das erschöpft sich dann wahnsinnig schnell. Und was willst du denn da schreiben irgendwie die ganze Zeit? Und ich finde halt, ich bin genau damals wie als ich Mutter wurde, bin ich immer noch genau der gleiche Mensch. Ich erlebe jeden Tag jetzt einfach als älterer Mensch. Und da zeigen sich in allen Spektren halt neue Fragen, die mit dem Älterwerden zu tun haben, wie früher irgendwie, wo sich neue Fragen mit dem Mutterwerden zu tun haben. Und ich finde, die werden nicht oder zu wenig besprochen.
Was war denn dir wichtig, als du das Ganze konzipiert hast? Was war der Grundgedanke von dir? Oder die Grundmessage?
Grundmessage ist einerseits so, es schon auch eine sozialpolitische. Ich finde irgendwie, wir Ältere und Alte haben eine grosse Verantwortung. Wir sind eine Walze, eine demografische Walze. Wir überstimmen mittlerweile die Jungen. Und das heisst, wir viele bestimmen die Zukunft von ganz wenigen. Und das bringt eine massive Verantwortung mit sich. Das ist das eine. Ich habe zwei Töchter und darum beschäftigt mich das sehr. Und das andere ist aber auch, ich finde, es gibt einfach zu wenig gute Bilder von älteren Frauen vorab, aber auch von älteren Männern. Es gibt zum Teil komische oder falsche Bilder oder einfach Bilder, wo ich mich nicht identifizieren kann damit. Das ist wieder ähnlich wie damals als Mutter. Ich konnte mich nicht mit dem Bild von Mutter identifizieren, das damals umgegangen ist. Und jetzt geht es mir eigentlich wieder ein bisschen ähnlich.
Aber es ist nicht auch so, dass wenn man Mutter wird, ja, dann wird man reduziert auf dieses Muttersein. Alles, was man tut, ist plötzlich mit dem. Und beim Älterwerden gibt man auch dieses Label alt dabei. Genau. Also meine Meinung ist, wir sind ja einfach Menschen. Und kürzlich habe ich mit einem Journalisten gesprochen, der sprach von der Überalterung. Mhm. Und da habe ich gesagt, was ist das? Was ist in Gottes Namen Überalterung?
Ja, also jetzt demografisch, ich gebe Ihnen natürlich total recht, oder? Also ich meine, genau, wir sind Menschen, wir denken immer noch genau gleich. Meine, man wird ja nicht durch eine Geburt in dieselbe weichgezeichnete Mama-Figur, die irgendwie nur noch Nestbau betreibt und irgendwie Kuchen backt. Und genauso wird man im Alter nicht irgendwie so die ein bisschen gebeugte alte Tante, die eigentlich überhaupt nichts mehr macht, außer klagen. Also das muss ja nicht so sein. Demografisch mit Überalterung ist natürlich schon eine Tatsache, dass die Alterspyramide auf dem Kopf steht. Und das ist ein gesellschaftspolitisches und wirtschaftliches Problem. Also es gibt die Überalterung natürlich schon. Das heißt
ja,
aber nicht.
Mich stört der negative Konnotation genau. damit, weil es ist ein großer Gewinn und eine Leistung, dass Menschen so älter werden dürfen, was in vergangenen Jahrhunderten oder in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie so war. Und das ist ja eigentlich etwas Wunderbares. Und es kommt darauf an, was wir daraus machen.
Das stimmt. Vielleicht ist das Negative ein bisschen, dass wir einfach zu wenig Kinder gemacht haben, damit man den Alten jetzt auch ein gutes Leben dann irgendwie geben kann. Wir sind alle dann mal vielleicht von der Pflege abhängig, oder? Und es gibt einfach zu wenig Leute, die das dann irgendwann mal erledigen. Also das sehe ich schon. Das ist ein wirtschaftspolitisches Problem, sehe ich da schon. Aber natürlich, also gibt es irgendetwas Positives, das mit dem Alter verbunden ist?
Es gibt viel, das positiv, vieles.
Also so wie wir reden, meine ich. Ich finde, das Altersbild ist eigentlich grundsätzlich eher negativ
gezeichnet. In der Gesellschaft ja.
Also genau,
bei mir persönlich, weil ich mich primär seit Jahrzehnten auch befasse und mit mir selber auch daran arbeite und so weiter. Das gehört ja dazu, die eigene Erfahrung und die eigenen Bilder des Alters immer wieder zu überprüfen, damit dann eben diese Zielbilder, die man hat, dass die nicht falsch sind. Weil dann, wenn man das falsche Zielbild hat, dann nimmt man die falschen Dinge wahr im Alltag und geht dann so eine Negativspirale, ja.
Also ich habe das Gefühl, du bist so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mässig. Du schreibst dir das Alter so, wie du es gerne hättest. Beim Muttersein, beim Mama-Blog, hast du dir eine Welt geschaffen, wie du sie siehst, wie du sie gerne willst. Und jetzt wieder vielleicht ein bisschen ähnlich. Ketzerisch ausdrücken.
Ja, ich tue mich jetzt viel lieber mit Pippi Langstrumpf vergleichen lassen als mit der Frau Rottenmeier. Mit der älteren Frau Rottenmeier, muss ich sagen. Ich glaube, es ist nicht nur die Welt, wie ich sie gerne will, sondern ich finde, es ist ein bisschen die Welt, die schon da ist. Und by the way, ich meine, die Kolumne heisst nicht nur umsonst Reifeprüfung. Also ich finde, es ist auch eine Prüfung. Mhm. Es ist nicht alles lustig am Älterwerden. Wirklich nicht. Aber es ist auch nicht alles traurig.
Was sind denn für Bilder, die dir auffallen in der Gesellschaft, in den Medien, in der Diskussion, in der Politik, die dir nicht passen?
Ich finde, es gibt eigentlich, wenn man sie so ein bisschen anschaut, gibt es eigentlich vor allem zwei Bilder. Und, also, interessanterweise passt das total in unsere Welt. Das ist eigentlich immer mit einem Wirtschaftsfaktor verbunden. Entweder sind es die alten Pflegefälle, oder die irgendwie eben zum Problem werden, Überalterung, oder sonst sind es irgendwie so die Golden Agers, die ganz viel Geld ausgeben. Mhm. Es gibt irgendwie wie so ein bisschen die zwei Bilder. Und alle Schattierungen dazwischen, eben, die fehlen mir ein bisschen. Also auch bei den Serien, oder? Ich meine, auf Netflix, wenn dort mal ältere Frauen einfach vorkommen, dann sind das irgendwie so zwei Ladies, die es nochmal so richtig krachen lassen. Und sorry, ich finde, das ist nicht ein souveränes Bild.
Aber magst du dich noch erinnern, du bist auch in den Medien. Es hat doch immer von der werberelevanten Zielgruppe hat man doch immer geredet. Und die ist immer 14 bis 45, ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und das hat sich schon auch ein bisschen
gewechselt. Das hat sich total geändert, oder? Also ja. Ich meine, irgendwie, wenn man durch Insta durchscrollt, also enorm viele Modebilder werden jetzt mit alten Frauen gemacht. Also da hat sich
massiv Germany's Next Topmodel.
Ha? Habe ich jetzt nicht geschaut, aber...
Ich schaue das zwangsläufig, weil meine Töchter das gerne schauen. Dort hat es dicke, dünne, alte, sehr alte, behindert, alles. Es hat alles mittlerweile dort. Und wo das angefangen hat, wäre das nicht denkbar gewesen. Dann hat die Heidi Klum gesagt, du musst abnehmen. Das waren die Aussagen gewesen. Und jetzt ist alles möglich. Und das ist ja auch irgendwie ein Verdienst von, sagen wir jetzt mal, unserer Generation und Eltern.
Ja, also das glaube ich auch, ja. Also ich weiß nicht, wie lange das... Ich meine, das Bild ist jetzt gerade bei der Heidi Klum ein bisschen so, wenn man aber sonst die Schönheitsindustrie anschaut, dann nachher ist es ja dann doch auch nicht mehr so, dass ich meine, in Ozempic, das würde nicht so durch die Decke gehen, wenn wir alle ein bisschen alt und dick sein. Also, oder? Also ja. es ist immer noch ein sehr starkes Bild auch da, wie der Mensch, also was als schön gilt. Aber es ist sich am Verändern rein durch die Masse von Menschen, die eben jetzt älter werden und die nicht keinen Bock mehr hat, da eine 20-Jährige, 25-Jährige zu sehen. Oder da verändert sich etwas.
Aber hast du nicht das Gefühl, du bist total anders als deine Eltern in deinem Alter jetzt?
So extrem finde ich es jetzt nicht. Vielleicht spricht das jetzt gegen mich oder für meine Eltern, je nachdem, wie man es anschauen will. Aber nein, total anders finde ich nicht. Also, ich meine, was anders ist jetzt in meiner Generation, dass die Frauen halt mehr geschafft haben, oder? Und das macht etwas mit einem. Mhm. Also, da steht man nachher anders in der Welt. Meine Mutter hat zwar auch immer geschafft, aber nicht so viel wie ich. Aber sonst habe ich gefunden, sind sie zwei coole Alte gewesen, die noch mal irgendwie wirklich viel gemacht haben. Also, ich habe ein recht positives Altersvorbild, muss ich sagen. Und meine Großmutter sowieso. Also, die ist mit 80 ist die irgendwie noch auf Japan und China gereist alleine. Also, super.
Was sagst du, Vincenzo? Wir machen ja jede Woche die Rubrik, oder, wo wir eigentlich angefangen haben, dass wir das Alter schützen gegen Altersrassismus und so. Mittlerweile sind wir ja viele. Und ja. Mittlerweile hat es schon etwas anderes gehabt. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich einen 80-Jährigen sieht der anders aus als ein 80-Jähriger. Aber vielleicht liegt es ein bisschen an meinem eigenen Alter. Das kann natürlich schon sein. Aber ich habe das Gefühl, die Leute werden gleich zu einem grossen Teil in der Schweiz anders alt als früher. Aber vielleicht ist das wirklich nur ein Bauchgefühl.
Also wenn ich meinen Anfang beruflich denke, in der Schweiz, in einem Alters- und Pflegeheim 1995, 96, da waren die 80-Jährigen und die 85- und die 75-Jährigen anders, als ich sie heute wahrnehme und auch als ich mein eigenes Alter mir imaginiere in der Zukunft. Und Gott sei Dank ist das so. Und Gott sei Dank hatten wir vielleicht auch zum Teil Eltern, die anders waren. Bei mir war das, ja, meine Eltern waren jetzt vielleicht eher so traditionell. Mit 60, 65 wirkten die schon jetzt her verbraucht und alt und vielleicht nicht mehr so beweglich. Aber da kann man ja auch als Kind oder als nächste Generation sagen, das möchte ich nicht, ich möchte das anders machen. Oder? Das tun ja auch sehr viele. Jetzt, ich bin selber 61 und glaube, dass das auch gelingen kann, ja, wenn man gesund ist und wenn man aber auch etwas dafür tut, gesund zu bleiben und ohne aber die Erwartung zu haben, dass das eine Garantie ist. Das sage ich ja auch immer. Wir können Sport machen, wir können joggen und alles. Gut essen, gut sich ernähren. Und trotzdem gibt es keine Garantie, dass wir nicht doch an einer Demenz erkranken. Ja, das ist leider so. Aber wir können mit guten, positiven Bildern im Kopf durch die Welt laufen und dann die Dinge herauspicken aus dem Meer der Ereignisse, die uns positiv verstärken. Das ist so mein psychologischer Ratschlag. Wenn so die Hörerinnen und Hörer vielleicht denken, ja, was nehme ich jetzt mit aus der Sendung? Ja, mich würde auch interessieren, was würden Sie sagen? Was sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch noch mitnehmen über das Alter?
Vielleicht eben wirklich, dass es eben viele Schattierungen gibt, also diese 50 Shades of Grey, also dass die Realität eigentlich die ist, dass ich glaube wirklich, also das ist was Neues, so viel Freiheit, wie man heute dann irgendwann mal hat, also das hatte man wahrscheinlich tatsächlich noch nie, weil man auch nicht noch mal 30 Jahre vor sich hatte, also man hat dann noch eine wahnsinnig lange Zeit, in der man relativ wenig Verpflichtungen hat. Also man kann all das machen, was man sich damals mit 19 eigentlich gewünscht hat, nur hat man vielleicht auch noch das Geld dazu oder wenigstens ein bisschen. Also viele haben das in der Schweiz. Ich glaube aber auch, es macht keinen Sinn, wenn man irgendwie eben so diese Best-Ager die ganze Zeit zeigt, irgendwie die eigentlich nur noch als Konsumenten wirken. Ich finde auch, wie gesagt, wir haben eine Aufgabe und man sollte sich auch damit befassen, dass Alter auch irgendwie ein bisschen etwas zu tun hat mit weniger, oder? Man hat weniger Zeit, also das heißt, man muss die Zeit besser nutzen. Man hat weniger Status, das heißt, man muss sich irgendwie neu definieren. Man sollte irgendwann mal weniger Platz brauchen, damit die Familien vielleicht in die großen Wohnungen ziehen können. Also ich finde irgendwie, im Alter hat man doch die Chance, wirklich Mensch zu sein im Sinn von Human Being. Und nicht human doing. Und wir sind eigentlich die ganze Zeit human doings. Wir machen immer und müssen machen und vielleicht kann man dann endlich mal ein bisschen sein.
Aber es ist dann alles ein bisschen nach Einschränkung. Die müsst in eine kleinere Wohnung. Jetzt müsst ihr ein bisschen ruhiger
gehen. Ich sage
Ich frage es ein bisschen provokativ.
Ja. Ich glaube, die Illusion, dass... ich meine, das Alter bedeutet auch Einschränkung. Mhm. Also man könnte nicht wegreden, auch wenn man jetzt irgendwie noch mal viel älter werden, aber ich meine, der körperliche Zerfall ist eine Tatsache. Man sieht weniger gut, man hört vielleicht irgendwann weniger gut. Irgendwann mal steht man am Morgen auf und merkt irgendwie, das tut mir jetzt ein bisschen weh oder so. Ich denke mir, ich würde eigentlich noch mal gerne so zum Bett ausspringen wie mit 20. Ich möchte eigentlich den Unterschied mal ganz genau sehen. Vielleicht ist es gut, sieht man den nicht. Man gewöhnt sich ja auch ein bisschen daran, oder? Aber es ist nicht so, wie auch zum Teil die Leute tun, dass man jetzt irgendwie, ich meine, bis 85 sollte irgendwie den Chefposten reinpolten und irgendwie jung und dynamisch bleiben. Das finde ich auch eine falsche Vorstellung vom Alter.
Vorsicht, du bist bei Radio 1.
Okay.
Es gibt Ausnahmen, die dürfen so lange
Ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, ja, wie lange will ich in meinem Beruf noch weiter tätig sein. Und im Moment habe ich wieder das Gefühl, ich will mir gar keine Grenze setzen. Also meine Geschäftspartnerin Liliane sagt immer, ja, du, also bis 70 mache ich auf jeden Fall, das macht mir so Spaß und so. Und mir geht es auch ein bisschen so, ich denke so ein bisschen, ja, vielleicht dann mal ein bisschen reduzieren ab einer gewissen Zeit. Und ich war kürzlich beim Arzt, der ist jetzt 70 und dann habe ich gesagt, ja, wie ist denn das bei Ihnen? Sagt, ja, also wie, ich will eigentlich noch nicht in Rente gehen, weil es macht mir Freude und so. Also es kommt auch darauf an, was man macht. Und was ich denke, was es aber braucht, auch wenn man dann pensioniert ist, etwas Sinnstiftendes zu machen. Man kann nicht das ganze Jahr auf einer Kreuzfahrt verbringen. Man langweilt sich ja zu Tode. Oder wie sehen Sie das?
Ja, absolut. Also ich langweile mich schon jetzt zu Tode auf einer Kreuzfahrt, als ich das einmal gemacht habe. Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube auch, und das ist ja, wäre auch eine von dieser Reifeprüfungen. Ich glaube, so einfach ist es nicht, pensioniert zu werden. Also es gibt einen Grund, weshalb viele Menschen viel länger arbeiten wollen. Natürlich zum einen schön, wenn man so wahnsinnig viel Freude hat am Job. Es gibt aber auch Menschen, die haben vielleicht nicht so viel Freude am Job und trotzdem, es ist, also man verliert den Status und erst dann merkt man wahrscheinlich, wie sehr man sich auch über die Arbeit definiert hat. Es ist eine große Aufgabe, sich dann anders zu definieren, umzudefinieren und vielleicht eben auch zu, vielleicht eine andere Seite der Persönlichkeit einzusetzen und irgendwie etwas anderes zu tun. Also da gibt es auch viele, also super Beispiele, was man alles machen könnte.
Also Bedeutungslosigkeit, wenn ich das wieder mal darf, überspitzt sagen, der Status, den man verliert und so. Hast du nicht das Gefühl, das ist mehr ein Mannenproblem als ein Frauenproblem im Alter, weil sich der Mann einfach immer in Gesprächen, in persönlichen Gesprächen, sehr fest, nicht mehr das wahr, über einen Job definiert. Älter werden, Mann, Frau, mit diesem Statusverlust, das ist etwas anderes.
Im Moment noch, aber die Frauen holen auf, würde ich sagen. Also je mehr die Frauen irgendwie ein Leben lang arbeiten, desto wichtiger wird auch das. Ich meine, heute definiert sich keine Frau mehr als nur, oder fast keine mehr, nur als Mutter und Hausfrau. Darum hat dann praktisch keine Frau mehr leidet dann unter dem Empty-Nest-Syndrom, weil es eben verschiedene Definitionen gibt. Oder? Ich glaube, das ändert sich, aber es ist da immer noch eine Tatsache. Ich glaube auch, im Moment tun sich Männer schwerer mit dem. Und auch nicht alle gleich. Aber es gibt Männer, die sich mit dem extrem schwer tun.
Und ist das älter werden ein Unterschied Mann-Frau?
Ich finde, es hat etwas sehr Egalisierendes. Also jetzt, wenn man mal jetzt rein, also körperlich tut man sich ja annähern. Es gibt ja dann irgendwann, aber in einem gewissen Alter ist es ja manchmal noch schwierig zu sagen, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Also man nähert sich an, die Hormone nähern sich auch an, wo man hat. Und mit dem Problem, das Alter mit sich bringt und mit den Privilegien, die teilt man ja eigentlich. Aber die Wahrnehmung vom Alter ist definitiv bei Frauen und Männern etwas anderes. Ja. Frauen, also Männer, die dürfen alt werden und es gibt jetzt rein äußerlich gilt es immer noch als etwas einigermaßen Positives. Bei der Frau sind mit den fruchtbaren Jahren ist eigentlich auch dann irgendwie so das positive Äußere oder die Jugendlichkeit ist für sie viel wichtiger oder in der Wahrnehmung zumindest.
Man hört viel von dieser Unsichtbarkeit, die die Frau davon erzählt. Mhm. Ich kann es gar nicht so nachvollziehen.
Ich muss sagen, ich meine, ich kann es schon nachvollziehen. Es ist einfach irgendwie so, man hat sich ja irgendwann mal an den männlichen Blick gewöhnt, oder? Wo man, egal wo man durchläuft, man wird angeschaut und so. Was mich nervt, wirklich nervt, ist, einerseits tun die Frauen ja genau den männlichen Blick anklagen und sobald er nicht mehr da ist, finden sie aber, oh mein Gott, jetzt bin ich unsichtbar und dann klagen sie das auch an. Das finde ich wirklich richtig nervig. Es gibt nicht das eine oder andere, und by the way, das ist der Susan Sonntag, ihr Statement 1974. Zwischendurch ist die Emanzipation gekommen, wir haben Stimmrecht, wir haben gearbeitet, dann hat man die MeToo-Debatte gehabt. Und jetzt sind Frauen realiter, sichtbarer denn je. Und also auch rein in der Zahlmäßigkeit, jetzt könnte man doch vielleicht mal, müssen wir eben, wie gesagt, eine Frischzellenkur, an diesen alten, sogenannten feministischen oder emanzipatorischen Grundsätzen oder Klagen, auch dort braucht es eine Frischzellenkur.
Ja, ich habe das Gefühl, der Mann ist auch emanzipiert, dass er die Frau eben auch anders sieht. Und gerade,
es gibt solche, ja.
Also, finde ich schon.
Ja, ja, nein, auf alle Fälle.
Dass eine andere Ebene ist vor einer Diskussion, oder? Also, und die Frau eben gesehen wird.
Ja, im Moment erleben wir ja wieder ein bisschen einen Backlash, muss man sagen. Auf allen Ebenen, finde ich, oder? Aber ja, im Grundsatz definitiv.
Aber wie beobachtest du das? Den,
ja, den also ich finde jetzt mit der Trumpsche sogenannte Woke-Säuberung, die ja zum Teil irgendwie durchaus berechtigt ist, ist auch wieder, also die Firmen reden nicht mehr, also die ganze Diskussion von irgendwie Diversität und so weiter ist eigentlich vom Tisch. Man darf jetzt wieder irgendwie Gremien...
Ich glaube, sie ist unter dem Tisch und sie wird dann schon wieder herausgeholt.
Wahrscheinlich wird sie irgendwann mal wieder rausgeholt. Ja. Aber für die Frauen ist das mühsam,
ist
oder?
Ist nicht immer ein bisschen verlogen gewesen, die ganze Geschichte? Dann, wo man hat müssen, gesellschaftlich, hat die ganz grossen Konzerne angefangen mit Regenbogenflaggen und so. Und plötzlich ist das wieder weg. Also die Wirtschaft ist sicher... Also
ich muss jetzt eine Lanze brechen für die Wirtschaft. Einerseits, weil ich ja mal da im CSD aktiv war und in der Pride und so. Also die ich erlebt habe, die haben das wirklich gemacht, weil sie auch dahinter standen, mit dem HR, im Geschäftsleitung. Also die ZKB beispielsweise, bei denen habe ich mit meinem Mann im 2008 unsere erste Hypothek bekommen als gleichgeschlechtliches Paar. Und die engagieren sich heute noch für, haben wir ganze Plakatserien mit Männern und Frauen als Paare und so weiter. Also denen glaube ich das wirklich. Und vielleicht gibt es da und dort vielleicht auch einen Konzern, der das nur so als Blumenarrangement auf dem ansonsten eher schäbigen Geschäftsmodell draufgepackt hat. Aber insgesamt, die meisten haben das, glaube ich, wirklich so gemeint und haben jetzt einfach Angst vor Trump. Aber wenn das mal nicht mehr ist, und das wird ja hoffentlich mal so sein, dann glaube ich, dass diese Menschlichkeit, die Humanität, die wir in uns haben, dass die auch wieder da zum Tragen kommen wird.
Ja, ich hoffe es auch sehr. Also vor allem bitter nötig ist es ja, also und zwar jetzt nicht aus emanzipatorischen Gründen, sondern eben allein, weil einfach der Nachwuchs fehlt. Also es geht gar nicht ohne.
Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jede Generation denkt, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, die Boomer-Generation, das ist so ein bisschen die letzte Generation, die sich jetzt eine grossartige Zeit hatte. Die werden auch wahrscheinlich ein bisschen anders alt als vielleicht die nächste Generation. Also es steht nie, dass immer alles besser wird. Wie siehst du das?
Also ich sehe das definitiv so. Also ich bin überzeugt davon, dass... ja, also die haben wirklich tatsächlich... Ich meine, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Es sind ja auch nicht alle Boomer gleich. Und nicht alle haben gleich profitiert. Oder?
Und wir reden eher für ein privilegiertes Publikum. Genau. Und du schreibst schon eher für ein privilegiertes.
Aber das ist schon so. Ich meine, die haben irgendwie wie... die haben vom Boom von der Nachkriegszeit profitiert. Und von der Zertrümmerung von der engen Lebensbiografien. Sie haben weder AIDS in der Zeit, wo sie jung waren, erlebt, noch, also das ist dann später dazugekommen. Sie haben schon und das sind eigentlich, zumindest in der Schweiz, ist so die letzte Generation, die sich hat können ein Häuschen bauen konnte. Also,
ja, kann
man so sagen, ist die letzte Generation. Jetzt die anderen, die Millennials, können dann die Häuschen erben von den Boomers, aber die Xer und die Generation von meinen Kindern, die da gibt's schon, also ich mache mir Sorgen um die Generation von meinen Kindern, ja, in vielerlei Hinsicht.
Können wir da entspannt alt werden? Für jetzt mal die Büchse der Pandora aufzumachen.
Ja, also es gibt Leute, die können dann auch irgendwie ja zur 13. AHV sagen. Nach mir die Sintflut, oder? Das gibt's schon, würde ich sagen, ja, definitiv. Ist aber nicht die Form, ich finde, ja, ich finde es, es ist eine gewisse Verpflichtung, an die nächste Generation zu denken in einer direkten Demokratie. Ja.
Und wie setzt du das um mit deiner Kolumne? Die Kritik an diesen Boomer?
Es ist ja nicht nur eine Kritik an den Boomer. Also es haben ja noch andere auch ja gestimmt, oder? Also es ist einfach, an den Urnen haben die einfach sind sie die Überzahl, oder? Also, oder haben sie wahnsinnig viel Macht. Ja, also das habe ich ja irgendwie auch in der Geschichte bei den Altern geschrieben. Ich habe ja auch dort bei der Empty Nest-Kolumne zum Beispiel geschrieben, dass ich bewusst nach dem Auszug von meiner Tochter in eine kleinere Wohnung gezogen bin. Das kann man alles nicht befehlen. Man kann ja nur aufzeigen, vielleicht kann man auch gewisse Sachen anders anpacken. In der Schweiz sind 50% von allen Einfamilienhäusern sind von einer Person bewohnt. Ist vielleicht nicht so ideal.
Ja, sicher nicht ideal. Ja, ob man positiv älter werden kann, ja, ich glaube schon. Mich würde noch interessieren, wenn die Kolumne heißt die Reifeprüfung. Mhm. Welche Reifeprüfungen stehen mir jetzt noch bevor?
Ich kann ja nur über die Reifeprüfungen schreiben, die ich schon erlebt habe. Insofern, ich habe keine Ahnung, was...
Also ich weiß nicht, eine Reifeprüfung ist sicher, also natürlich die Pensionierung, wie macht man das, was will man da und welche, wie verbringt man seine Zeit, sinnstiftend und so. Und eine, die ich natürlich beruflich sehr stark habe, das ist ja das, wie ist das die Reifeprüfung, wenn ich selber Hilfe annehmen muss, wenn ich nicht mehr alles selber kann, wie kann ich das in mein Selbstbild einbauen? Jetzt als Mensch, der nicht mit einer Demenz lebt, aber sogar auch Menschen mit Demenz, die sind ja nicht von heute auf morgen total verwirrt oder sowas, sondern es geht ja schrittweise. Und wie kann auch ein Mensch mit Demenz erleben, dass er noch immer Teil der Gesellschaft ist, Teil der Freundesgruppe ist und so weiter, dass man für ihn, wenn er etwas nicht mehr kann, dass wir eine Rampe für ihn bauen, aber dass man auch die Rampe annehmen muss, wie man das für Rollstuhlfahrer baut, man ja auch Rampen, wieso nicht auch für Menschen mit Demenz. Also dass wir, die Reifeprüfung ist dann, dass ich als Betroffener Hilfe annehmen kann und auch eigentlich mit meiner eigenen Endlichkeit mich versöhnen kann. Das ist so vielleicht die letzte der Reifeprüfungen, wenn ich das so sagen darf, nämlich, dass man erkennt, eine banale Weisheit, dass wir alle sterben und ich auch. Und es gibt ja den Jedermann, dieses schöne Stück, das in Salzburg immer aufgeführt wird, das mir sehr gut gefällt, das ich eines Tages nochmal selber dort sehen möchte, nämlich es betrifft Jedermann und nicht nur die anderen, die irgendwann sterben.
Aber es hat, oh, wir müssen auch schauen, dass es Raum hat, oder, das Thema. Und da habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen unsere Eltern, die jetzt in die Situation vielleicht kommen, hat es genug Raum in unserem triebenen, selbstverwirklichenden Alltag, dass es eben passieren kann, dass ein älterer Teil pflegebedürftig wird, wir selber auch vielleicht eines Tages.
Also ja, das mit dem Raum finde ich ist schon eine gute Frage. Ich glaube schon, also wenn ich jetzt das zum Beispiel bei meiner Mutter sehe oder wenn ich das beobachte, wenn natürlich irgendwie, oder, sie ist 84 jetzt und rundum, das ist auch eine Reifeprüfung, finde ich, oder, rundum stirbt immer mal wieder jemand. Also der Freundeskreis, der Bekanntenkreis wird immer kleiner, schrumpft zusammen und das macht natürlich, das nimmt automatisch wahnsinnig viel Raum dann ein. Also ich glaube, über die eigene Endlichkeit fährt man dann schon irgendwann einmal mehr denken, als das vielleicht jetzt noch der Fall ist. Obwohl man eigentlich für ein gutes Leben heisst, ja, man müsste eigentlich von Anfang an daran denken. Also,
Ja, gut, ich habe im Hospiz gearbeitet, 5 Jahre. Ich bin da Hospizgeschädigt. Also ich denke sehr viel. Ich war selber auch mal krank für eine Zeit in meinen 30er Jahren, wo ich sehr krank war und dann wieder gesund geworden bin, zum Glück. Aber da habe ich auch so ein bisschen den Zeh in den See gesteckt, den ich noch nicht kennenlernen wollte, sage ich mal. Und ich mache mir für das sehr viel Gedanken und mir tut das aber auch gut. Ich bin deswegen nicht depressiv, aber ich weiß, das Leben ist endlich und das macht es ja auch so kostbar. Genau. Oder? Das macht es ja so kostbar. Wir würden uns ja zu Tode langweilen, wenn wir ewig leben würden. Wir haben da mal eine Sendung zusammen gemacht, Marc und ich, zum Thema, wie wäre es, wenn wir unsterblich wären.
Aber ich frage mich, manchmal funktioniert das, der Generationenvertrag, funktioniert der überhaupt noch oder ist das ein Lippenbekenntnis geworden?
Ja, ich glaube, der funktioniert schon noch. Also ich meine, ich finde, es ist immer, schaut man es aus einer politisch isolierten Sicht an oder schaut man es aus einer Sicht, vielleicht ein bisschen atomisierter Sicht aus den einzelnen Familien an. Und ich glaube, dort funktioniert er sehr gut. Also ich glaube, es ist immer noch so, dass viele alte Menschen in der Schweiz von der Familie betreut werden oder zumindest irgendwie ein Teil, solange dass es auch geht, von der Familie betreut werden. Das Verhältnis zu den Kindern und Eltern, das hat sich auch verändert. Das ist irgendwie wie so ein bisschen näher geworden, hat man das Gefühl. Oder? Sie müssen sich weniger abgrenzen. Oder es hat nicht nur positive Seiten, aber ich mache mit meinen Töchtern viel, ich unternehme viel mit ihnen. Ich finde das auch total toll. Wir unternehmen auch viel in der Generation mal etwas. Also ich glaube...
Also das Rebellieren fällt ein bisschen weg, oder?
Total pessimistisch würde ich da nicht sein, was
okay. Die Generationen vertragen. Aber das, was du jetzt gesagt hast, oder? Wir verstehen unsere Kinder relativ gut. Wo vielleicht irgendwie unsere Eltern uns nicht überall so gut haben verstanden, was uns natürlich die Möglichkeit gegeben hat, uns ein bisschen zu sperren und so. Du bist ja ein grosser Clubgänger gewesen, oder? Sicher auch nicht zur Freude von deinen Eltern. Könnte ich mir vorstellen, weiss nicht. Fehlt das ein bisschen, dass man sich ein bisschen rebellieren kann?
der Junge heute?
Das kann ich jetzt wirklich
nicht. Da müssen wir die junge Frau
fragen. Das kann ich wirklich nicht beantworten. Ich wollte sagen, ich glaube, die Generationenzusammenhalt, der funktioniert schon auch gesellschaftlich noch. Weil wir haben jetzt zwar die 13. AHV und die wurde angenommen und jetzt wird die Gesellschaft überlegen, wie bezahlen wir das. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass irgendwie 2-3 Zehntel Prozentpunkte auf die Mehrwertsteuer kommen, dass also die Gesamtgesellschaft eigentlich den Alten das 13. sozusagen finanziert. Ja, Zähne knirschend vielleicht, aber es wird so sein. Und zum Glück haben wir in der Schweiz ja eine relativ schon, also noch eine kleine Mehrwertsteuer im Gegensatz zu anderen Ländern. Aber es braucht natürlich auch diesen Zusammenhalt, weil ältere Menschen, zwar später als früher, aber die brauchen dann irgendwann auch unseren Beistand.
Also für das wir das noch ohne als gross politisch zu werden. Die 13. AV. Mhm. Wahrscheinlich vor 20 Jahren hat die Vorlage keine Chance gehabt.
Ja. Definitiv.
Definitiv nicht. Und jetzt ist so ein gewisser Egoismus nach mir die Sintflut. Ich nehme es jetzt mal. Wir wissen noch nicht, wie man es finanziert. Ist gleich so eine Mischung aus Protest und Egoismus wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht irgendwie. Aber das zeigt ja etwas über die Generation aus.
Ja, und ich meine, was ich irgendwie wirklich finde, ich meine, man muss sich mal vorstellen, es hat eine Generation gegeben, die Ja zur AV gesagt hat, die wahrscheinlich nicht profitiert hat, oder? Also irgendwie, eine Generation hat bekommen und die haben erst mal geschafft und die haben nie müssen einzahlen und man hat das okay gefunden. Also, oder man hat einmal Nein gesagt zu 5 Wochen Ferien oder 6 Wochen Ferien, oder? Hat die Schweiz Nein gesagt? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, ich weiß nicht, ob das heute noch durchkommt, bin ich nicht sicher. Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen etwas verändert.
Aber ist die Altersdebatte ein bisschen auch eine Migrationsdebatte? Wenn Sie sagen, ja, wir haben ja zu wenig Junge, also wie lösen wir das in der Schweiz? Und wir wissen noch nicht, wie die Abstimmung ausgehen wird heute, wenn wir diese Sendung aufnehmen. Ich bin sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich sehr knapp. Aber ich glaube, dass es nicht, wir kommen nicht umhin, dass wir qualifizierte Einwanderung brauchen und haben werden. Und ich bin auch überzeugt, dass das passieren wird. Weil die Menschen stimmen ja auch mit den Füßen ab, also wo sie dann hingehen. Also nicht unbedingt nur Gesetze, sondern auch wie, also wir steuern das zwar, aber die Menschen kommen ja auch, weil es hier attraktiv und schön ist und so. Und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.
Ja, also ich glaube, die ganze Demografiedebatte hat schon auch, also ich meine, das kann man irgendwie wie nicht teilen, oder? Das eine bedingt das andere. Also das kann man nicht ändern. Das stimmt. Auf jeden Fall würde ich schon sagen, ich sehe da auch irgendwie einen Zusammenhang. Dass da, und auch das ist ja zum Teil dann auch ein bisschen problematisch, oder? Weil dort kommt ja dann auch das rein, dass man jetzt irgendwie wegen denen Alten müssen wir jetzt so viel einwandern. Also, das wäre ja dann schlecht, wenn man nachher nur noch so würde denken.
Ich möchte so gegen Schluss noch ein bisschen von dir wissen, die Reifeprüfung, das dran arbeiten, das immer reflektieren, das immer auch wieder Material suchen. Was macht das mit dir? Und mit deiner Sicht auf das eigene Älterwerden?
Ja, manchmal macht es mich richtig alt, nein. ja, also es ist auch natürlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen, natürlich auch ein bisschen meine eigene Art und Weise. Es ist ja irgendwie super, wenn man über etwas schreiben kann, das einem auch selber beschäftigt und gleichzeitig lernt man auch noch Sachen neu dazu. Also ich lerne die ganze Zeit irgendwie Neues dazu. Ich entdecke auch auf einmal, dass es auch schon wahnsinnig viel Content gibt und viele Leute, die wahnsinnig unglaublich interessante Sachen sagen und spannend sind. Das macht Spass. Ich meine, wie lange... Ich nehme jetzt nicht an, sie wird dann so lang laufen wie jetzt die Gender-Kolumne. Ich meine, die ist irgendwie 15 Jahre, irgendwie habe ich die geschrieben. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass das dann, also rein schon irgendwie wegen meinem Alter, höchstwahrscheinlich nicht.
Also mal schauen, wir machen Dr. H. schon seit 8 Jahren hier und mir gehen die Themen auch nicht aus.
Ja, eben. Und das ist ja auch, das finde ich im Übrigen auch etwas wahnsinnig Interessantes. Das Thema wird ja immer weiter, je länger dass man sich damit beschäftigt. Mhm. Und auch das, ich meine, wenn das Ziel ist, dass man eine Kolumne soll quasi das Bild erweitern soll, dann muss sie auch noch ein bisschen laufen.
Aber gehst du in ein Treffen mit Freundinnen schon mit der Beobachtung? Sehr aufmerksam, wie ein Schwamm. Überlegen sich deine Freundinnen schon, was sie dir erzählen?
Ich glaube, wenn man mit Journalisten befreundet ist, muss man sich immer ein bisschen überlegen, was man erzählt. Oder? Aber man kann ja dann auch sagen, nein, das war jetzt off the record. Das gilt gut, ja bei uns schon Journalisten. Oder?
Schon
das
noch.
Gilt
ja aber bitte vor der Debatte. Ja.
Selbstverständlich hat man dann, scannt man die Welt ein bisschen durch den Blick und sucht nach, ja, natürlich, logisch.
Was beschäftigt dich im Moment am meisten in diesem Thema?
Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen dran, mich immer noch, also das ist noch nicht, gegessen, eben mich so dran zu gewöhnen, irgendwie da ohne, beide Töchter sind jetzt ausgezogen, oder? Ich lebe jetzt alleine. Und das ist total neu, das hat ganz viele tolle Seiten, es hat aber auch weniger tolle Seiten und ich gewöhne mich langsam dran, aber es ist jetzt auch noch nicht so lang, also es ist jetzt seit einem guten halben Jahr. Das und dann ich tue mich schon auch langsam ein bisschen damit beschäftigen, was will ich eigentlich noch? Also das ist schon eine grosse Frage. Und eigentlich möchte ich noch ganz viel.
bist du jemand, der eine Bucketlist führt?
Nein, also nicht so eine Bucketlist, das muss ich noch sehen und so. Also ich habe ein Buch im Kopf, das ich endlich mal möchte schreiben. Das, aber sonst habe ich eigentlich nicht so. Und ich möchte schon noch ein bisschen reisen, aber nicht Bucketlist-mässig. Im Gegenteil, eigentlich mehr so ein bisschen, einfach mal ein bisschen losfahren und dann eben nicht müssen ein Ziel vor Augen haben. In der Ferien muss man ja noch mit hingehen und dann wieder zurückkommen, weil man muss buchen, man hat bestimmte Zeit und vielleicht kann man dann einfach mal losfahren und ohne ein grosses Ziel und eine genaue Zeit vor Augen. Auf das würde ich mich sehr freuen.
Ist es auch ein Statusverlust, wenn man als Mutter, Töchter, wenn die einem nicht mehr so brauchen?
Ich habe es immer als unglaublichen Gewinn angeschaut. Also ich habe sowieso die Zeit, wo sie in der Pubertät waren, die allerbeste Zeit gefunden. Ich bin keine Babymutter gewesen, wirklich nicht. Ich habe mich zu Tod gelangweilt mit Babys daheim. Also ich habe es wirklich langweilig gefunden. Und je älter das geworden sind, desto cooler habe ich es gefunden. Und in der Pubertät habe ich es am spannendsten gefunden, wenn es wirklich zu Persönlichkeiten, wenn man muss diskutieren, wenn man mit anderen Bildern beworfen wird und irgendwie mit anderen Ansichten, das habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Insofern brauchen sie mich eigentlich schon lange nicht mehr. Ich brauche sie vielleicht. Ja, nein. Es ist immer noch so ein Gehen und ein Nein. Ich brauche sie für gewisse technische Sachen und sie kommen schon auch immer noch Tipps holen, Steuererklärung und wie ist das jetzt mit der Krankenkasse? Also lebenspraktisch bin ich schon immer noch gefragt.
Merkst du die Altersmilde, die viel zitierte?
Ja, definitiv. Also, aber auch, ich merke das andere. Ich merke auch eine gewisse Ungeduld. Also ich bin nicht mehr so, ich sage viel mehr Nein. Mich stört auch gewisses Zeug, das ich früher einfach mal noch so hingenommen habe. Finde ich jetzt irgendwie gar nicht mehr im Job zum Beispiel. Und die Altersmilde, ja, das ist auch so das Schöne. Also doch, ich glaube, ich schaue mich schon ein bisschen milder an, Gottlob. Wirklich. Ist bitter nötig gewesen.
Also ich habe am Schluss noch wie einen Tipp für Hörerinnen und Hörer. Das eine ist, dass man aus Erfahrungen früherer Jahrhunderte profitieren kann. Man kann die alten Philosophen lesen zum Beispiel, die haben auch schon sich darüber Gedanken gemacht. Man kann natürlich die Kolumne Die Reifeprüfung lesen. Oder wer lieber Fernsehen schaut, empfehle ich auch dringend, mal wieder ein paar Folgen der Golden Girls zu gucken, weil da werden ganz viele Themen schon auf eine unterhaltsame und doch auch ernsthafte Weise gezeigt. Und mir hat das als schwuler Mann damals gefallen. Mir gefällt das auch heute noch. Also Golden Girls wäre auch eine Alternative.
Und die Reifeprüfung lesen wir noch weiter in der NZZ. Nicole Althaus, danke viel mal. Bist du da zu Besuch gewesen?
Danke schön.
Dr. Age Talk. Unterstützt von Alma Casa. Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.